Klasse, hatten da auch nicht so eine klare Aussage, aber ja, hatte dann einfach ganz tolle Leute dann kennengelernt im Bereich Diabetes und vor allem Diabetes und Leistungssport, die mir da dann einfach relativ schnell unter die Arme gegriffen haben und aufgezeigt haben, dass es möglich ist. Und ab dem Moment war das dann so, okay, ich habe das, aber das hindert mich überhaupt nicht und ich möchte eigentlich auch quasi, ja, dann übertrieben gesagt, der Welt da draußen zeigen, dass das halt einfach auch geht und dass das gar kein Problem ist oder ja irgendwie ein Hindernis ist, dass man jetzt da den Leistungssport irgendwie auf einer gewissen Weise aufgeben muss.
More than sports, we uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Sanna, schön, dass du da bist heute. Ist tatsächlich schon das zweite Mal mittlerweile, dass wir hier gemeinsam in einem Interview sitzen. Das erste Mal damals noch in einem alten Podcast und auch unter einem ja, bisschen anderen Rahmen. Und dementsprechend freue ich mich, wenn wir heute hier nochmal ein bisschen einchecken können, wirklich so unter diesem More Than Sports Rahmen auch deine Karriere ein bisschen beleuchten können. Auch gerade das, was jetzt in den letzten Jahren, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, passiert ist. Bevor wir aber da reingehen, erstmal, es ist 10. Februar heute, die Rückrunde der Frauenfußball-Bundesliga ist mehr oder weniger gerade erst gestartet. Wie geht's dir aktuell?
Ja, mir geht's, sagen wir mal, wieder gut. Ich glaube, das Jahr ist so ein bisschen als Sportler ja, blöd gestartet, habe mich verletzt, Muskelfaserriss. Ja, ist man wieder kurze Zeit raus, ist jetzt gerade wieder ja, im Reha-Prozess. Ich kann wieder laufen gehen. Morgen geht's so, ist erstmal wieder auf dem Platz. Also man sieht quasi das Licht hinten im Tunnel. Und ja, deswegen, ich freue mich, dass es jetzt auch besser geht, aber ich glaube, so der Start, den hätte ich mir persönlich irgendwie ein bisschen anders gewünscht.
Wie gehst du mittlerweile für dich mit diesen Verletzungsphasen um? Du hast natürlich jetzt auch schon eine ganze Menge Erfahrung, die du mitbringst. Einfach aus den letzten Jahren, wie hat sich so dein Umgang mit Verletzungen verändert?
Ja, ich muss sagen, ich bin ein Glück eine Spielerin, die nicht oft verletzt ist. Von daher ist tatsächlich das Thema Verletzung für mich relativ Neuland dann immer wieder. Trotzdem ist es, also ich habe jetzt keine große, ich fahre jetzt nicht Monate aus. Ich glaube, das ist dann, wäre dann nochmal so was anderes. Aber ich glaube jetzt, für mich persönlich gut zu wissen, okay, so und so viele Wochen sind es, die Fortschritte, ich habe keine Schmerzen mehr, das ist dann schon, wo ich dann gelassener mit umgehen kann. Ich glaube, am Anfang, wenn man einfach noch Schmerzen hat, dann ja, ist man auch die ersten 1, 2, 3 Tage, war ich auch echt sauer. musste auch diese Emotionen rauslassen. Also so, ich habe es auch bewusst zugelassen. Und war dann für mich irgendwann so ein Punkt, okay, ich kann sich ändern, ich mache jetzt diesen Reha-Prozess so gut es geht, ich tue alles, was möglich ist, auch in meinen Händen. Und ja, und ich glaube, wenn man da einfach auch positiv mit umgeht, ich glaube, dann habe ich so das Gefühl, ist die Verletzung dann auch, wird die auch schneller geheilt. aber ja, im Endeffekt muss man es akzeptieren und das Beste draus machen. Und ich glaube, das ist mir dann jetzt bei der Verletzung dann relativ schnell gelungen.
Ich glaube, der Part, den du am Anfang gesagt hast, ist super wertvoll für viele. Ich habe gerade erst heute früh eine Sprachnachricht von einem unserer Athleten beantwortet, der ein ähnliches Szenario hatte, der, hey, ich habe mich gerade verletzt und jetzt stehen gerade irgendwie die wichtigsten Turniere des Winters oder des Frühjahrs so ein bisschen für ihn quasi an in seiner Sportart und eins davon musste er jetzt absagen. Und er hat sich gerade damit schwer getan, so die ganzen Emotionen zu verarbeiten oder da wieder rauszukommen. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, war ein Stück weit auch das, was du gerade gemeint hast, so nämlich, das muss ich gar nicht von Anfang an so gelassen anfühlen im Sinne dessen, dass du das Gefühl hast, du kannst ab Sekunde 1 so voll entspannt mit der Verletzung umgehen. Weil wir denken immer so, okay, du musst im Sport so dieses starke Mindset haben, dass Verletzungen dich nicht aus der Bahn werfen und natürlich auf eine gewisse Art und Weise darfst du daran arbeiten und darfst lernen, damit umzugehen. Bedeutet aber nicht, dass du nicht auch einfach mal enttäuscht sein darfst, nicht mal wütend sein darfst, nicht traurig sein darfst, wenn das die Emotionen sind, die halt am Anfang da sind, dann darfst du die halt auch mal rauslassen und dann ist das durchaus natürlich auch was, was dich befreit und dazu beiträgt, dass du danach auch entspannter damit umgehen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Aber das muss man, glaube ich, auch dann lernen, dass es auch in Ordnung ist. Wie du auch schon sagst, man hat immer so das Denken, man muss so stark sein. Aber es ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dann auch mal einfach das alles zuzulassen. Deswegen, ja.
Würdest du sagen, dass du in dem Kontext für dich so auch, ja, so mentale Stärke, wenn wir das mal als Begriff nehmen, irgendwie ein Stück weit anders einordnen würdest heutzutage, als du es vielleicht früher gemacht hast, im Sinne dessen, dass es eben nicht nur darum geht, in jedem Moment stark zu sein, sondern mal zu gucken, okay, wann, Anführungsstrichen, darf ich vielleicht bewusst auch mal Schwäche zeigen sozusagen und wann ist es okay, auch mal Schwächen zu haben oder sich auch mal schlecht zu fühlen und trotzdem im Endeffekt dadurch aber eigentlich mental stärker zu werden?
Ja, total. Also ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist dann schon auch super viel bei mir passiert und ich glaube, dass man da dann auch gemerkt hat, dass man nicht immer nur die Starke sein muss und dass es eigentlich sogar greifbarer und auch menschlicher ist, wenn man halt einfach auch mal diese Emotionen zulässt oder auch mal diese Schwäche zulässt, weil das ja auch ein Stück weit normal ist. Man kann ja nicht mit allen Situationen so gut umgehen. Ich glaube, viele Situationen, die treffen einen auch extrem, gerade als Sportler. Und da ist es, war es und ist es auch für mich einfach extrem wichtig, sich dann auch diese Zeit zu nehmen, aber auch einfach zu wissen, okay, irgendwann reicht's auch. Also irgendwann muss man dann nach vorne gucken. Und das wurde schon besser. Ich glaube halt einfach auch die letzten Jahre wurde einfach auch super viel im Bereich Mental und Sportler und Leistungssportler so viel gemacht. Und ich glaube, da hat man dann umso mehr Wissen bekommen, um einfach besser also sich zu verstehen, allgemein den Sport zu verstehen, seine Emotionen zu verstehen. Und da hat man ja auch viele Plattformen für. Und ich glaube, dass das einem auch super wichtig ist.
Weil du es gerade so angesprochen hast, gab es in den letzten Jahren für dich eine Situation, die dich so auf dieser mentalen, emotionalen Ebene besonders getroffen hat, wo du gemerkt hast, okay, das war vielleicht so das Schwierigste, mit dem du lernen durftest, umzugehen?
Ja, tatsächlich. Ich habe jahrelang bei Freiburg gespielt. Ich habe eigentlich, ja, hatte das Glück, dass ich da eigentlich auch immer gespielt habe. Und habe dann den Wechsel nach Wolfsburg gemacht. Und dann war natürlich, es ist ein anderer Verein, du spielst um die Meisterschaft, du hast eine ganz andere Konkurrenz. Das ist natürlich was Neues gewesen dann auch. Und ich glaube, dass diese im Endeffekt war ich dann anderthalb Jahre da. Ich glaube, diese anderthalb Jahre waren für mich die größte Herausforderung, vor allem mental, weil auf einmal hieß es, okay, jetzt spielt man nicht mehr so oft Startelf. Dann ja, war das so der erste Kampf. Dann war irgendwie, habe ich mich verletzt, dann zurückzukommen bei so einer unfassbar guten Mannschaft, sich da wieder reinzuarbeiten. Ich glaube, das war auch, wo ich dann das erste Mal quasi dann auch mentale Hilfe dann wirklich mir auch geholt habe und super viel gemacht habe. Und das war auch für mich so dann der Schlüssel, so wirklich hautnah zu erfahren, was das auch bedeutet, für sich dann auch was da in dem Bereich zu machen. Und jetzt rückblickend würde ich sagen, war das eine ganz tolle, lehrreiche Zeit, die ich da hatte und ganz, ganz viel auch fürs Leben quasi mitnehmen konnte. Aber halt zu dem Zeitpunkt war das natürlich super, super schwer. Und da bin ich dann eigentlich ganz froh, dass man dann auch ja schon auch in diesem Verein diese Möglichkeiten auch hatte. Auch Spielerinnen drumherum hatten, die auch super viel Erfahrung haben und auch gerade im Mentalbereich gesagt haben, mach was, das hilft dir. Da bin ich ganz froh, dass ich dann quasi diese Zeit auch nutzen konnte für die mentale Arbeit an mir selbst auch.
Gibt es rückblickend so, nennen wir es mal irgendwie ein Tool, Strategie, Routine oder so, die sich bei dir so stark etabliert hat auf dieser mentalen Ebene, dass du sagst, das hat dir am meisten geholfen?
Ja, also ich war nicht so wirklich irgendwie eine Routine, aber ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, also was ich bei mir gemerkt habe, ist einfach bei sich bleiben. Ich glaube, man in einem Mannschaftssport hat man so immer ganz oft natürlich erstens irgendwie 10 Spielerinnen um sich rum und dann einen Trainer, wo man dann einfach schon auch eine gewisse Weise abhängig ist von ihm. Und ich glaube, dass das Denken, dieses Abhängigsein vom Trainer, war bei mir so extrem verankert. Also es war so, ja, aber nur wenn also er hat quasi meine Karriere in der Hand. Und ich habe mich dann tatsächlich davon losgelöst und war dann einfach nur komplett bei mir, eigentlich so ein bisschen den Trainer gar nicht beachtet draußen, auch im Training nicht, und habe einfach Spaß gehabt am Trainieren und einfach das Beste, sagen wir es mal, draus gemacht. Ich konnte meine Leistung abrufen, ich hatte Spaß am Fußballspielen und ich glaube, dass das super wichtig ist, auch in Zeiten, wo es vielleicht nicht so optimal läuft, dass man aber trotzdem irgendwie ja einfach nur bei sich bleibt und einfach nur ja irgendwie auch dankbar ist, dass man ja, dass man körperlich wieder fit ist und dass das Ganze drumherum einfach, das hat man nicht in der Hand, das kann man halt einfach nicht verändern, egal was. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, sich auf das zu konzentrieren, was man verändern kann und nicht auf das, was eigentlich, ja, was man nicht in der Hand hat. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich in der Zeit extrem gelernt habe. Heißt nicht, dass ich das jetzt optimal umsetze. Ich glaube, dass das halt immer wieder so ein Thema ist, das kommt einfach immer wieder im Leistungssport. Dann fängt man wieder an, darüber nachzudenken, aber man hat wenigstens einfach quasi dieses Werkzeug im Rucksack und weiß dann immer wieder Momente, ah, warte, es ist jetzt wieder soweit. Und ich glaube, das ist extrem wichtig dann.
Gerade dieser Spaßfaktor ist für viele auch nochmal ein cooler Reminder, weil ich denke, aus der Erfahrung heraus, ich glaube noch, es hat noch nie jemand wahrscheinlich sein allerbestes Spiel der Karriere gemacht oder die beste Saison der Karriere gespielt, aus einer Situation heraus, wo du die ganze Zeit irgendwie dich mit anderen verglichen hast, nach rechts und links geschaut hast, komplett unter Druck warst und quasi innerlich die ganze Zeit angespannt warst und versucht hast, es zu erzwingen, sondern letztendlich funktioniert es, glaube ich, nur, wenn du erstmal im Zentrum wieder diesen Spaß überhaupt hast und dann sich alles von da entwickeln kann. Ist das so ein Stück weit auch die Erfahrung, die du gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Und ja, ich glaube, das hört sich so banal an irgendwie, aber das ist einfach ein super wichtiger Faktor, genau.
Würdest du sagen, dass es in Wolfsburg dann auch für dich deutlich auf der einen Seite einfacher, beziehungsweise natürlich auch schwieriger war, dich selbst und auch in schwierigen Phasen nicht so klein zu machen gegenüber den anderen. Also du hast es ja gerade angesprochen, in Freiburg irgendwie als konstante Stammspielerin immer gespielt, feste Größe in der Mannschaft, dementsprechend natürlich auch ein anderes Standing, was du vielleicht selbst für dich auch siehst, so ein Stück weit in der Hierarchie der Mannschaft. Und dann kommst du plötzlich in ein Team, wie schon gesagt, wo du plötzlich um die Meisterschaft spielst, wo es potenziell darum geht, die Champions League gewinnen zu wollen, dementsprechend natürlich auch ein ganz anderes Niveau innerhalb des Teams herrscht. Und wenn du dann natürlich in eine Phase kommst, wo es vielleicht mal nicht so läuft, ist wahrscheinlich auch das Potenzial größer, dass du dich plötzlich viel kleiner machst gegenüber den anderen, die vielleicht in deinen Augen die ganze Zeit super spielerisch leicht ihre beste Leistung abliefern können.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber tatsächlich war das gar nicht so bei mir. Ich habe relativ schnell rausgefunden, was ich dann trotzdem der Mannschaft geben kann. Aber das war auch, ich muss sagen, es war auch eine Mannschaft, die hat auch einfach funktioniert. Also wir haben auch einfach harmoniert. Und ich finde, da ist es dann super leicht, weil man da einfach auch gut aufgefangen wird. Und gerade wenn du super viele erfahrene Spielerinnen hast, die wahrscheinlich in ihrer Karriere auch das alles mal durchgemacht haben, wissen genau, wie du fühlst gerade. Aber da hatte ich so gar nicht so das Gefühl, oh, jetzt lasse ich mich hier unterbuttern oder ich stelle mich selbst irgendwie erstmal zur Seite, sondern das war schon einfach, ja, ich wusste in dem Moment, da habe ich mit manchen Sachen der Mannschaft super viel gegeben. Und das war für mich dann auch wichtig, irgendwie ein Teil davon zu sein. Und auch wenn es dann vielleicht nicht immer heißt, hier von Anfang an spielen, dann habe ich aber trotzdem der Mannschaft, ja, in dem Fall halt viel Lockerheit, viel Spaß gegeben. Was mich dann natürlich dann auch, ja, bestärkt hat tatsächlich, weil ich glaube, dass wir eine Mannschaft hatten zu dem Zeitpunkt, wo auch die Spielerinnen, die nicht viel gespielt haben, so, so wichtig waren für die Mannschaft. Und ich glaube auch so, dass wir deswegen auch einfach die Meisterschaft gewonnen haben, auch den Pokal gewonnen haben, im Halbfinale waren, Champions League. Ich glaube, das haben wir alles nur geschafft, weil wir als Mannschaft so gut agiert haben und jeder in so einem krassen Beitrag einfach dazu hatte, auch wenn er nicht gespielt hat. Und das wurde auch komplett gewertschätzt, sei es von der Mannschaft, sei es von den Spielern, die immer gespielt haben, sei es auch vom Trainer, sei es auch vom ganzen Verein. Es wurde gesehen und das war einfach, glaube ich, sehr wichtig. Und das habe ich also sehr positiv auch mitgenommen und habe das jetzt auch in den, ja, dann in den 1, 2 Jahren danach in den Mannschaften dann auch gemerkt, gerade für dann jüngere Spielerinnen, dass man das immer so ein bisschen mitgibt, so hey, ihr habt trotzdem einen Beitrag, also ihr seid nicht einfach irgendwer. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Thema ist für einen Trainer, glaube ich, extrem, da auch die ganze Mannschaft abzuholen. Und das ist aber nicht einfach. Also das muss man dann noch irgendwie schaffen. Ich glaube, dass es ja, umso älter man wird, umso reflektierter und um das Ganze. Aber so als junge Spielerin ist es, glaube ich, dann einfach noch mal ein bisschen anders. Aber ja, das war dann schon zu der Zeit ein Glück, nicht so schlimm, wie man es vielleicht dann auch irgendwie oft denkt.
Diesen Perspektivwechsel richtig cool, weil ich glaube, natürlich oftmals, gerade in einem Setting, wo wir umgeben sind von auch anderen Spielern, Spielerinnen, Athleten, die einfach unglaublich gut sind, stellt sich natürlich, gerade wenn es vielleicht bei uns perspektivisch noch nicht so gut läuft, immer diese Frage, so bin ich gut genug? Das ist ja so dieser Klassiker. Und dann aber das zu switchen zu genau dem, was du gesagt hast, so was kann ich der Mannschaft geben, ist ja quasi genau die entgegengesetzte Perspektive davon, eben nicht zu gucken, okay, bin ich überhaupt, gehöre ich überhaupt hin, sondern okay, was kann ich denn hier geben? In welchem, wo bin ich in Bereicherung für das Team? Und es gibt dir natürlich eine ganz, ganz andere Perspektive, dann auch dich einzubringen. Und klar, wie du schon sagst, ist es wichtig, dass dann natürlich auch irgendwie von dem Umfeld ein Stück weit der Spiegel zurückkommt, dass dann auch das, was du gibst, gesehen und gewertschätzt wird, weil sonst hast du natürlich nicht wirklich den Eindruck, dass du was beitragen kannst, dann führt das natürlich wirklich nicht wirklich zu einer Spirale, die dich vielleicht dann auch wirklich hochzieht und besser macht. Aber wenn du natürlich parallel dieses Feedback hast und aus dieser Perspektive kommst, was kann ich geben, verändert das natürlich unglaublich viel. Ist das vielleicht auch so generell, was du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, eine Veränderung in deiner Rolle als Spielerin jetzt, also wenn du mal zurückschaust, so von Freiburg über Wolfsburg, jetzt Leipzig, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass einfach sich deine Rolle auch viel mehr verändert hat und du jetzt auch dich selbst in diesem Mannschaftsgefüge anders siehst mittlerweile?
Ja, also ich glaube dann, also ich glaube, es ist so in jeder Mannschaft dann nochmal extrem anders. Es ist ja, es bleibt ja nie gleich. Ich glaube einfach, dass jetzt in Freiburg wurde ich dann zu irgendwann in den Laufe des Jahres zu einer Führungsspielerin, aber eigentlich dann ab dem Moment, so, wo ich so wirklich komplett die Führung übernehmen sollte, bin ich aber dann gegangen, weil ich das einfach in dem Moment so noch nicht gefühlt habe. Und dann war man natürlich in einer Mannschaft, wo einfach sehr große Führungspersonen waren. Also man hat so ein bisschen sich, ja, man war quasi dann nur eine Spielerin, hat ein bisschen einfach nur leben können. Man musste sich nicht so viel Gedanken machen um das ganze andere. Und hier in Leipzig ist es halt dann nochmal komplett was anderes, weil hier ist man einfach Führungsspielerin dann. Hier bin ich die älteste Spielerin. Ich habe ja, die meiste Erfahrung dann auch in der Bundesliga. Und das war dann, also das ist dann schon nochmal eine komplett andere Rolle, die tatsächlich dann auch nicht so einfach ist, finde ich, wenn man dann auf einmal zu dieser Spielerin wird. Irgendwie gewisse Erwartungshaltung von außen, aber auch an sich selbst. Was bedeutet das jetzt? Okay, boah, du bist jetzt hier die Erfahrenste. Wie gehst du mit den Spielerinnen um? Was brauchen die? Du kennst es selber. Wie es dir geht, wenn du nicht spielst? Wie es dir geht, wenn du jetzt gerade das erste Bundesligaspiel machst? Und muss ich schon sagen, braucht man einfach für. Ich glaube, man muss sich so Man hat gewisse Führungspersonen im Kopf, wo man sich vielleicht einige Sachen mal abgeguckt hat und geguckt hat, okay, wie machen die's? Aber ich glaube, man muss sich da selber finden. Und das ist ein Prozess, der halt einfach, ja, auch ein bisschen dauert, finde ich. Und das finde ich gerade so spannend, weil ich einfach in diesem Prozess bin. Man sucht so seine Wege, wie man es am besten macht, wie man mit den Spielerinnen dann auch umgeht, was brauchen die Spielerinnen anders kennenzulernen. Trainerkontakt, also mit dem Trainerkontakt, man ist jetzt ein erfahrener Spieler, man hat einen anderen Kontakt zu ihm einfach. Das sind dann schon einfach super, super viele andere Sachen. Und ja, da ist es so, gerade würde ich sagen, so bin ich in so einem Prozess, wo ich einfach noch gewisse Dinge für mich optimieren will und gewisse Dinge auch noch herausfinden muss. Von daher ist es, ja, es wird nie langweilig, aber es ist super spannend, ja.
Sehr cool. Ich würde gerne kurz noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast, nämlich als du gesagt hast, du bist in Freiburg weg in dem Moment, wo du im Grunde genommen so diese, in Anführungsstrichen, so volle Verantwortung wirklich übernehmen solltest oder komplett in diese Führungsrolle reingehen solltest. Bist du damals bewusst, sag ich mal, aus dieser Verantwortung ein Stück weit rausgegangen, weil du gesagt hast, okay, ich bin noch nicht ready für diese Führungsrolle, ich muss noch wachsen, oder wolltest du diese Führungsrolle gar nicht ein und gesagt, okay, ich gehe jetzt in einen Raum, wo irgendwie andere die Führung übernehmen und ich erstmal quasi so ein bisschen auch in deren Schatten mich weiterentwickeln kann? Was war so die Intention dahinter?
Alles ein bisschen, würde ich sagen. Also ich habe dann schon gemerkt, in dem letzten Jahr von Freiburg, wo ich auch gemerkt habe, vom Trainer möchte da mehr haben und ich mich dann auch irgendwie in diese Rolle so reingedrängt habe und ich mir aber dann auch sehr schnell gemerkt habe, ich fühle mich einfach noch nicht wohl. Ich will mir diese Zeit aber auch gerade noch nicht nehmen, um mich dann da irgendwie ja zu entwickeln oder herauszufinden. Man war dann irgendwie, ja, man war dann in der Nationalmannschaft, man war irgendwie so in so einem Flow drinne, wo man einfach für das hatte ich dann so, ich hatte Angst, dass mich das dann irgendwie in meiner Leistung halt beeinträchtigt dann auch. Und ja, ich meine, dann kam halt auch das Angebot von Wolfsburg und dann war das halt gar nicht so bewusst, okay, ich will aus dieser Rolle raus, sondern es war dann einerseits, okay, ich habe mich noch nicht in der Rolle wohlgefühlt und dann kam das Angebot und dann war das für mich aber so klar, okay, das will ich machen. Also es war dann gar nicht so wirklich gegen diese Führungsrolle, sondern es war dann eigentlich auch so, okay, ich möchte als Fußballer in diesen nächsten Step gehen. Und ich glaube, dass Wolfsburg da dann einfach eine Adresse war, wo ich dann auch wusste, okay, das wird mich fußballerisch fordern. Ich habe tolle Persönlichkeiten in der Mannschaft, wo ich mir ganz, ganz viel abgucken kann, wo ich ganz, ganz viel lernen werde. Und das war mir schon alles super bewusst. Ich wusste, es wird herausfordern. Aber in diesem Moment war das Perfekteste für mich, weil ich es genau so haben wollte. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, man hat sich komplett dagegen entschieden, aber es war dann einfach auch gut so, wie es gekommen ist tatsächlich.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik, aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern, egal wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das, deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einem persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Jetzt bist du dann in einer Mannschaft, die deutsche Meistertitel gewinnt, Pokalsiege erringt, potenziell die Chance hat, um die Champions League mitzuspielen. Wie sieht dann der Entscheidungsprozess bei dir aus, zu sagen, okay, ich verlasse genau diesen Verein und gehe sportlich gesehen sozusagen eigentlich erstmal einen Schritt zurück?
Ja, also es war schwierig, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir Fußballspielen einfach noch so, so viel Spaß macht. Und diese Option habe ich dann gerade in der zweiten Saison quasi nicht bekommen. Ich habe mich da, wie gesagt, verletzt gehabt, war ein, zwei Monate raus, habe mich wieder gekämpft und habe einfach so, ja, gefühlt diese Chance nicht mehr bekommen. Und aber auch gemerkt, dass das jetzt nicht so das ist, was ich will. Also so, es ist schön, bei einer Mannschaft zu spielen, die um Titel spielt, um alles und die Champions League. Das ist was ganz Tolles, was ganz Besonderes. Aber für mich, ich habe das erlebt und ich habe Titel gewinnen können, wo ich auch einfach so spielerisch wirklich dran beteiligt war. Aber ich wollte einfach für mich ja, die letzten Jahre nicht verbringen, irgendwie auf der Bank zu sitzen und nur zu trainieren, obwohl das Training auch super viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, jeder kennt es. Ich glaube, Spielen ist einfach so das, was man einfach im Endeffekt dann will. Und ja, da habe ich mir aber auch von Anfang an quasi eine Deadline gesetzt, ob ich das so noch weitermachen will oder nicht. Also bis zum Winter habe ich dann, ja, mir persönlich das einfach so gesetzt, weil ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, für sich selber eine Entscheidung zu treffen, was gut für einen ist und was nicht. Und da war es dann für mich dann relativ klar, okay, ich muss, also ich will einfach noch Fußball spielen. Und ich hatte dann dazwischendrin, wo ich ja kurz noch ausgeliehen nach Chicago, was für mich dann, glaube ich, auch so der beste und wichtigste Schritt war in meiner Karriere dann tatsächlich, auch wenn es nur 3, 4 Monate waren. Aber mit Leipzig war das ja auch relativ fix schon alles. Ich glaube, das war dann auch Anfang des Jahres dann schon, ja, okay, dann gehe ich ab Sommer nach Leipzig und habe dann zwischendrin noch einfach diese Auslandserfahrung. Und ja, die war wichtig, um, glaube ich, diese Zeit in Wolfsburg irgendwie auch aufzuarbeiten, einfach nur ja, in Amerika zu sein und einfach wieder einfach nur zu spielen. Amerika ist halt da nochmal komplett anders. Die Leute, war alles sehr, sehr irgendwie, ja, entspannt. Man hat sich so wiedergefunden, man hat einfach den Spaß an allem wiedergefunden und war dann quasi auch bereit für diesen Schritt. Okay, jetzt geht's nach Leipzig. Und das ist, wie du schon sagst, sportlich gesehen wahrscheinlich ein Rückschritt gewesen, ja. Aber dafür war es halt menschlich, glaube ich, ja, ein Schritt nach vorne dann auch, weil man gerade jetzt dann auch sich bewusst dann gesagt, okay, man geht halt in eine andere Rolle. Und von daher war die Entscheidung halt RB Leipzig, es war eigentlich einfach, weil das ist einfach ein Verein, ja, der steht für Innovation. Man weiß, hier geht was, hier, dann, wenn sie es anpacken, dann packen sie es auch richtig an. Und das war für mich so schön zu denken, dass ich jetzt einfach dann ein Teil dieser Reise bin, dass man halt den RB Leipzig Frauenfußball aufbaut, dass man irgendwann in den nächsten Jahren das Ziel hat, auch da oben mitzuspielen, um Champions League Plätze zu spielen. Und das ist dann etwas, wo ich gesagt habe, das finde ich halt super cool, weil man einfach dem Fußball auch irgendwie was zurückgeben kann. Man kann ja seine Fußabdrücke irgendwie hinterlassen. Man kann irgendwie ja etwas aufbauen, mitgestalten dann auch irgendwie. Und deswegen habe ich mich dann eigentlich auch bewusst für diesen Schritt dann auch entschieden.
Cool. Und glaube auch da ist halt natürlich immer letztendlich auch eine Frage, wie jeder für sich so individuell auch Erfolg im Sport einfach definiert. Und wir wachsen natürlich, glaube ich, ein Stück weit damit auf, dass wir immer denken, okay, Erfolg bedeutet halt so, dass was nach außen erstmal sichtbar ist, so, okay, Titel, Trophäen, du spielst bei einem der besten Vereine Deutschlands, einem der besten in Europa. Aber wenn du dann halt merkst, okay, deine persönliche Erfolgsdefinition dreht sich halt viel mehr darum, wirklich einfach Spaß haben zu können, spielen zu können, dich weiterentwickeln zu können, auf dem Feld zu sein. Und natürlich ist es schön, nebenbei Titel und Trophäen zu gewinnen. Brauchen wir nicht drüber reden, aber dass das vielleicht gar nicht so die zentrale Erfolgsmessage in dem Moment für dich ist, ist, glaube ich, eine super wertvolle Erkenntnis auch.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt es ja trotzdem von außen. Ja, kriegst du eine andere Reaktion, wenn du sagst, du spielst bei VfL Wolfsburg als bei RB Leipzig. Aber ich glaube, dass das dann auch so ein Stück weit ist, wo man sagt, okay, das muss man halt einfach auch abschalten, weil man weiß, für was man das tut. Also, und ich muss auch sagen, man lernt sich halt als Person und auch auf dem Platz nochmal anders kennen. Man ist, glaube ich, dann auch in dieser Rolle auch nochmal anders unterwegs. Und ja, das ist dann auch ein persönlicher Erfolg, glaube ich, wenn man einfach merkt, dass man da menschlich, auch fußballerisch nochmal einfach Dinge so on top setzen kann. Und das ist, finde ich, einfach, ja, finde ich schön.
Alright. Ich würde gern noch über zwei Themen mit dir auf jeden Fall sprechen, Sandra, die historisch gesehen sozusagen in deiner Biografie eher ein Stück weit zurück natürlich liegen, die aber, glaube ich, natürlich super wichtig sind, so auch in ja deiner Entwicklung letztendlich. Und das erste, wenn ich das richtig sehe, trägst du um deinen Hals eine Kette mit dem afrikanischen Kontinent. Welche Rolle spielt Afrika heute noch in deinem Leben und welche Rolle spielt es in deiner Entwicklung als Fußballspielerin?
Ja, es ist halt, ich bin in Namibia geboren, es ist immer noch mein Zuhause, meine Eltern leben da immer noch, ich bin einmal im Jahr auf jeden Fall zu Hause und ich glaube, dass das, ja, ich glaube, dass wenn man so die Geschichte erzählt, man ist mit 13 aus dem Haus und auf Sportinternat gegangen, Eltern eigentlich zu Hause gelassen, mein Bruder war zu der Zeit dann auch schon in Rostock auf dem Sportinternat, dann fragt man sich dann auch manchmal so, wie kann man das mit 13 eigentlich entscheiden? Mein Bruder hat jetzt auch selber Kinder und guckt mich an und sagt, ich lasse meine Kinder auf jeden Fall nicht mit 13 gehen. Ja, das ist dann einfach, ja, erstens, also so im Nachhinein wirklich Hut ab an meine Eltern, dass sie das mitgemacht haben und uns einfach diesen Weg geebnet haben, quasi die Träume zu leben, die wir da irgendwie schon als kleine Kinder hatten, Fußball zu spielen, Fußballprofi zu werden. Und ich glaube, dass diese Entwicklung von zu Hause angefangen mit Fußball in einer, ja, ich habe immer mit Jungs gespielt, es gab keine Mädchenmannschaft, ja, dann irgendwie auch immer noch mit meinem Bruder natürlich mehr gemacht habe, mit meinem Papa dann auch, weil er Trainer war, immer noch mehr gemacht habe und irgendwie das so mit auf den Weg bekommen habe, einfach von zu Hause, ja, mal ein bisschen mehr machen und man hat das einfach so geliebt und ich bin auch so ganz froh drum, dass man einfach das so mitbekommen hat und wusste, für was man einfach Dinge macht, dass man sich, ja, dass man vielleicht auch ein Stück weit immer mehr machen muss dann auch, um irgendwann da oben rauszukommen. Und ich glaube, so die ganze Geschichte hat natürlich dann auch, ja, irgendwie bei meinem Bruder und bei mir dann ein Glück gefruchtet, dass wir dann tatsächlich in den Profibereich gekommen sind und dieser Weg sich einfach auch so, ja, sagen wir, so gut, ja, es hat einfach funktioniert. Und ja, ich glaube, dass wir halt dadurch, dass wir sehr früh aus dem Haus gegangen sind, natürlich ganz schnell auf unsere eigenen Füße stehen mussten. Wir mussten schon viele Dinge mit 13 alleine irgendwie machen, mussten da natürlich dann auch auf einer gewissen Weise ja mental stark sein, um irgendwie ja sein Ding durchzuziehen, aber irgendwie auch Familie hinterzulassen so. Und ich, ja, wenn man einfach zurückblickt, also ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Weg. Der war hart, aber der war auch einfach genau das, was wir wollten. Und ja, man hat so ein tolles Verhältnis trotzdem zu den Eltern, obwohl so weit weg ist. Ich glaube, das ist dann, ja, das ist alles nicht so normal. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, ja, ist für mich Afrika einfach immer so ein bisschen so ein Stück weit, wo ich zurückblicke und halt sage, boah, das ist halt einfach so ein bisschen, schau mal, von wo du gekommen bist. Und ja, auch einfach, ja, es fühlt sich an, also es ist zu Hause einfach auch.
Gibt es einen Teil in dir, so als Teil deiner Mentalität, deiner Lebenseinstellung, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall was du aus Afrika mitgenommen hast oder bis heute dir behalten hast, weil es einfach super bereichernd ist?
Also ich weiß nicht, ob es unbedingt bereichernd ist, aber ja, ich glaube, in Afrika ist es schon nochmal alles ein bisschen entspannter. Sagen wir, also ja, also hier in Deutschland ist es ja schon, man sagt die Deutschen immer so pünktlich, überpünktlich. Und da erkenne ich mich schon auch, dass ich da einfach nicht so bin. Also ich bin dann schon auch einfach Gerade wenn es um Zeitmanagement geht, dann auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen zu locker. Aber auch einfach entspannt, was ich dann auch irgendwie brauche, so für mich. Ich komme pünktlich, aber dann halt, ja, on time, nicht 5 Minuten früher. Aber an sich lebe ich jetzt eigentlich auch schon länger in Deutschland als in Namibia. Und ich glaube, man hat so, ja, schon so seinen Weg irgendwie gefunden, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendetwas speziell noch aus den Zeiten aus Namibia mitgenommen.
Alright. Der Fairness halber muss man natürlich sagen, dass du heute sogar für das Interview früher dran warst als geplant. Ein, 2 Minuten, auch wenn wir dann später gestartet sind, aber das hatte eher technische Hintergründe als die Entspanntheit in deinem Zeitmanagement.
Genau.
Alright. Der zweite Part, ja, dem man natürlich jetzt auch nicht unbedingt vorbeikommt, wenn man sich mehr mit deiner Story beschäftigt, ist deine Diabetes-Diagnose und dementsprechend natürlich auch der Weg, den du damit gegangen bist. Wenn du für dich jetzt nochmal zurückgehst an den Punkt, wo du diese Diagnose bekommen hast, hättest du damals gedacht, dass du heute immer noch auf dem Level Profisport betreibst?
Also ich glaube für ein paar Tage nicht. Aber dann war das relativ schon einfach so das Ziel von mir, einfach zu sagen, so, okay, ich habe diese Diagnose bekommen. Die ersten paar Tage waren schrecklich, weil man da einfach wirklich nicht wusste, was bedeutet das für die Zukunft, vor allem fürs Fußballspielen. Ärzte hatten da auch nicht so eine klare Aussage. Aber ja, hatte dann einfach ganz tolle Leute dann kennengelernt im Bereich Diabetes und vor allem Diabetes und Leistungssport, die mir da dann einfach relativ schnell unter die Arme gegriffen haben und ges ge aufgezeigt haben, dass es möglich ist. Und ab dem Moment war das dann so, okay, ich habe das, aber das hindert mich überhaupt nicht und ich möchte eigentlich auch quasi, ja, dann übertrieben gesagt, der Welt da draußen zeigen, dass das halt einfach auch geht und dass das gar kein Problem ist oder ja irgendwie ein Hindernis ist, dass man jetzt da den Leistungssport irgendwie auf einer gewissen Weise aufgeben muss. Von daher war es das Ziel immer und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich weiterhin immer noch Fußball spiele und eigentlich auch nach der Diagnose, glaube ich, auch so die erfolgreichsten Jahre dann auch hatte, wurde dann zur Nationalmannschaft eingeladen, habe dann ja nach Wolfsburg gewechselt, habe dort Titel gewonnen. Also ich glaube, das sind dann schon auch noch mal irgendwie eine coole Geschichte für einen persönlich, aber auch für viele junge Mädels und auch Jungs, die das haben und irgendwie dann auch da gerne ja in dem Fall auch Fußball spielen wollen, aufzuzeigen, dass das halt dann doch alles ja, möglich ist.
Sehr cool. Ja, und ähnlich wie ich das vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, als du über die Situation in Wolfsburg gesprochen hast, ist es, glaube ich, auch hier einfach wieder so diese Wahl, für welche Perspektive entscheidest du dich auch danach so, weil ich glaube, für viele kann es natürlich genauso dieser Moment sein, wo sie denken, okay, das war's jetzt mit meinen großen Träumen, Ambitionen, Zielen, jetzt gerade in so einem Leistungssport-Kontext, wo man jetzt vielleicht initial davon ausdenkt, okay, eine Diagnose wie Diabetes ist einfach kontraproduktiv und ich kann nicht auf dem höchsten Level performen damit. Und auf der anderen Seite, ja, so das, was du für dich dann natürlich auch wahrgenommen hast, ist eher so dieses, im Englischen sagt man immer so schön, the best is yet to come. Und das war halt quasi genauso das, was du für dich dann auch erfahren kannst. So, was braucht es heute für dich so in deinem regulären Ablauf, einfach so für die Zuhörer, um das mal zu verstehen, damit du in der Lage bist, mit der Diabetes-Diagnose einfach auf diesem Level zu performen.
Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass man da gut eingestellt ist, vom Diabetesmanagement. Und dann ist man als, ja, also ich glaube einfach, viele, viele Leute, jetzt unabhängig, ob sie Leistungssportler sind oder nicht, aber der Diabetes gibt einen so eine gewisse, ja, viele Routinen auch irgendwie. Aber ja, man muss da schon einfach ab und zu ein bisschen, gerade jetzt im Leistungssport vielleicht, ja, strenger mit sich selbst sein. gerade so vor Spieltagen, dass man einfach ja weiß, was man isst, weiß, wie wichtig Schlaf ist. Natürlich Ernährung ist ein ganz großer Punkt einfach auch, der da eine große Rolle einfach auch spielt im Bereich Diabetes, aber natürlich auch im Leistungssport. Und ich glaube, dass sagen wir jetzt mal das Gute war, dass man sich in der Ernährung davor schon einfach auseinandergesetzt hat und auch wusste, okay, was ist natürlich gut für den Körper, und ich glaube, jeder weiß auch, was nicht so gut für den Körper ist. Und ja, man muss halt einfach ja in einer gewissen Weise konsequent sein. Und bei mir ist es dann aber einfach, ja, ich bin auch ein Mensch, der auch gerne mal sündigt, auch gerne mal irgendwie was Ungesundes isst, weil ich das einfach auch brauche. Und ja, und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Aber grundsätzlich, ja, sollte man einfach, wie aber auch ohne Diabetes, auf seinen Körper hören, gerade vor Spieltagen, zu wissen, was man abends einen Tag vorher braucht, was man an dem Tag braucht. Ich habe da komplett meine Routinen, was ich morgens esse, kommt drauf an, wann wir spielen, was ich aber dann auch mittags essen würde, was ich direkt vorm Spiel mache. Das sind einfach dann Routinen, die du über Jahre dann aufgebaut hast und die sich da immer wieder auch vielleicht verändern, weil du immer wieder optimierst. Aber das gibt einem natürlich dann auch gewisse Sicherheit. Und man will ja am Spieltag auch fixiert sein aufs Spiel und nicht noch ganze Zeit nur auf den Diabetes. Und dann ist es natürlich etwas, was du dann schon einfach, ja, irgendwie nebenher machst, aber vollen Fokus auf den Fußball hast. Und das ist auch einfach ein Prozess, den man da durchlaufen muss und immer wieder ausprobieren muss. Aber das widerspiegelt ja auch irgendwie immer auch das Leben, finde ich. Ja, von daher ist es dann ja etwas natürlich, was man nicht unbedingt haben will, aber man macht das Beste draus. Und ja, es ist wie auch eine Verletzung. Man akzeptiert es auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und man sieht ja auch einfach, dass es dann damit geht.
Wenn du noch mal so zurückschaust, was würdest du sagen, wie lange hat es für dich gebraucht, um an einen Punkt zu kommen, wo du einfach auf den Platz gehst und das auch gedanklich für dich gar keine Rolle mehr spielt? Oder war das direkt von Anfang an dann auch für dich, ja, als eine Fähigkeit einfach greifbar, dass du so diesen Schalter umlegen konntest?
Also ich würde schon sagen, dass das relativ schnell bei mir ging. Ich glaube, ich habe nach der Diagnose war ich, glaube ich, 4 Wochen raus, aber dann auch schon wieder eigentlich mit der Mannschaft auf dem Platz. Was wichtig war, ich habe davor echt immer viel mit den Physio-Trainern und Athletiktrainern und allen quasi gelernt, wie mein Körper reagiert bei Belastung. Und dadurch entwickelst du dann eine Sicherheit. Und ich glaube, ja, man hat schon ein relativ gutes Körpergespür dann auch, und konnte dann so ein bisschen einschätzen, was bedeutet, wie du dich fühlst, wenn es jetzt irgendwie gerade nicht so gut läuft, ob der Zuckerwert in die Höhe schießt oder gerade runterfällt. Und man hat dort einfach so ein bisschen dieses Vertrauen aufgebaut, alleine, individuell. Und dann ist man so Richtung Mannschaftstraining. Die ersten paar Male waren natürlich ja ganz schrecklich, weil man auch nicht wusste, was bedeutet das. Man möchte ja auch nicht während des Trainings irgendwie rausrennen. Man möchte es ja irgendwie gar nicht als irgendwie jetzt hier sagen, so ich muss anders behandelt werden. Das war für mich ganz wichtig. Und aber man hat da einfach über die Zeit dann so ein Vertrauen einfach gewonnen. Und das war dann, als es dann so wirklich dahin ging, ich spiele jetzt wieder, hatte ich das Vertrauen, und dann war das auch vollkommen in Ordnung. Also dann war das auch gut, dann bin ich auch auf den Platz gegangen und wusste, ja, das wird alles gut. Und wenn nicht, dann weiß ich auch, was ich ändern müsste. Ist eigentlich nie zu diesem Punkt gekommen, dass ich während des Spiels irgendwie was hatte und rausgehen musste. Ein Glück nicht, aber genau, man hat einfach seine Erfahrung gemacht. Und die waren dann extrem wichtig, um ja da dann einfach komplett frei Fußball zu spielen.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Sandra. Und die kommt hier bei uns im Podcast immer vom vorherigen Podcast-Gast. Dementsprechend habe ich da keinerlei Einfluss drauf, aber die Frage passt tatsächlich sehr gut zu dem, worüber wir vorhin auch schon ein Stück weit gesprochen haben in Bezug auf so jetzt deine Rolle auch innerhalb der Mannschaft in Leipzig. Nämlich die Frage ist, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
Das ist immer eine gute Frage. Im Endeffekt, ja, glaube ich, dass ich meinem jüngeren Ich immer sagen würde, einfach hab Spaß an dem, was du machst. Bleib bei dir. Und ja, also lass diese Emotionen zu. Ich glaube, das sind so Punkte, die ich schon auch gerne früher alles mehr gewusst und auch bewusst oder mir bewusst gemacht wurde. Mhm. Genau, also das sind, glaube ich, so die Punkte, die ich sagen würde. Aber andererseits sage ich auch immer, ich glaube, man muss das alles mal durchlaufen, um einfach dahin zu kommen, wo man dann noch ist. Deswegen finde ich es auch mal ein bisschen schwierig, weil ich glaube, all das, was man erfahren hat in den letzten Jahren, musste man auch irgendwie erfahren, auch wenn es dann manchmal auf eine harte Weise ist oder manchmal auch auf eine sehr, sehr schöne Weise. Aber ich glaube, deswegen ist man jetzt dann auch irgendwie da, wo man ist. Und das ist dann auch wiederum wichtig. Von daher ist es immer schwierig, einen Ratschlag zu geben dem jüngeren Ich.
Jetzt bin ich voll bei dir. Am Ende lernen wir halt natürlich doch am meisten aus Erfahrungen. Und wenn dir jemand mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 einen Zettel vorgelegt hätte und gesagt hätte, hey, hier Sandra, das sind all die Learnings, die du in den nächsten 10 Jahren jetzt noch haben wirst oder ein bisschen mehr und die kannst du jetzt schon alle verinnerlichen, damit sparst du dir die ganzen Struggle in den nächsten Jahren, dann wärst du wahrscheinlich auch gar nicht ready gewesen, um die aufzunehmen, weil du einfach gar nicht gewusst hättest, was die Erfahrung dahinter ist und warum es so wertvoll ist, diese Lektionen auch wirklich zu verinnerlichen.
Ja, das stimmt.
Alright, sehr cool. Danke dir, Sandra, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke natürlich für deine Offenheit, fürs Teilen und denke auch gerade natürlich den Punkten, die wir besprochen haben, auch viel einfach so diese Vorbildfunktion natürlich trotzdem auch für eben jüngere Athletinnen dabei, weil egal, ob es diese Überwindung der Hindernisse ist, irgendwie in so jungen Jahren nach Deutschland zu gehen, fernab der Family irgendwie den Weg zu machen oder natürlich jetzt einfach auch ein Stück weit als Vorreiterin einfach auch mit der Diabetes letztendlich zu zeigen, hey, es ist ein Teil der Journey und es braucht halt eine gewisse Aufmerksamkeit, es braucht gewisse Routinen, aber trotzdem bist du in der Lage, einfach deine Ziele zu verwirklichen, auf dem höchsten Level irgendwie sportlich auch zu performen und dementsprechend ja das nicht als Hindernis oder Ausrede zu nutzen, sondern quasi als was dich vielleicht sogar noch stärker und besser macht. Ich glaube, das ist ein super wertvolles Signal natürlich auch an all diejenigen, die das von außen betrachten und vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind, wie du es damals warst, als du die Diagnose bekommen hast. Von daher natürlich auch danke dir dafür.
Sehr, sehr gerne.
Dann wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Zeit. Natürlich Fingers crossed, dass du so schnell wie möglich wieder fit bist und auf dem Feld zurück bist. Und ja, alles Gute für den Rest der Saison.
Ja, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da. Gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen. Weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier im Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.